mit Corona so langsam habe ich genug und bin ein bisschen müde, vielleicht manchmal auch ein bisschen gereizt und genervt. Und ich sehne mich einfach so ein bisschen nach Normalität. Wieder mal jemanden in die Arme nehmen, die Hände richtig schütteln, den Handdruck spüren. Aber wir werden wahrscheinlich noch länger so unterwegs sein. Was mir hilft, ist immer wieder mir vorzustellen, wie es sein wird, wenn Corona uns nicht mehr so einengt und im Griff hat. Und umso mehr, weil es ein bisschen länger dauert, ist umso wichtiger, immer wieder gut zu schauen, was ich brauche und fürsorglich mit sich selber umzugehen. Das Thema, das ich heute in der Predigt anspreche, ist ein Thema, das mich die letzten 4-5 Jahre sehr beschäftigt hat. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Wenn ich so die Zeitungen aufgeschlagen habe, dann habe ich mich immer wieder gewundert. Da gibt es mächtige Politiker, die gehen mit Wahrheiten und Menschen einfach beliebig um. Was zählt, ist einfach die Ziele, die sie erreichen wollen. Viele behandeln ihre Gegner so, dass sie sich einer würdigen und inhaltlichen Diskussion verweigern und stattdessen gezielt, direkt und schamlos die Würde des Gegenübers in den Dreck ziehen. Das hat schon vor Trump begonnen, dass man in einem politischen Gegner nicht jemanden sieht, der andere Ansichten hat und eigentlich auch ein wichtiges Anliegen vertritt, sondern wenn er den eigenen Interessen widerspricht, dann ist es ein böser Feind, ein niederträchtiger böser Feind. Und so wird mit ihm auch gesprochen und ihn in den Dreck gezogen. Die Mimik drückt dabei tiefe Verachtung aus. Schaut mal die Mimik an von solchen Politikern, wenn sie auftreten, wie die auf euch wirkt. Menschen werden einfach instrumentalisiert und dienen ihren eigenen egoistischen Zielen. Die gewollte Wirkung entscheidet über den Inhalt der Kommunikation und Realität und Ehrlichkeit bleiben da einfach auf der Strecke. Aber noch viel mehr wundere ich mich, dass Politiker, die dies unübersehbar und offensichtlich zur Schau tragen, in einer Demokratie ernstzunehmende Unterstützung erhalten. Ich habe Verständnis, wenn man sich gut überlegt, wie man einen Inhalt kommuniziert in der Öffentlichkeit, aber die Schamlosigkeit, wie die würdelosen Angriffe gegen Gegner zelebriert wird, löst bei mir Betroffenheit aus. Und ich muss sagen, ich wundere mich immer wieder. Ich wundere mich selbst, wenn ich Analysten gelesen und gehört habe, die ihre Erklärungen anbieten. Manche Psychologin und mancher Soziologe oder manche Psychiaterin hat ihre Deutungen öffentlich ausgebreitet, um zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Und trotzdem, ich wundere mich immer wieder. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich wundere, weil ich irgendetwas in mir sperrt und sich nicht daran gewöhnen möchte. Wenn ich benennen will, jetzt vielleicht auch aus einer psychotherapeutischen Perspektive, was da eigentlich abläuft, dann denke ich an das Wort Beschämung. Es gibt Fachleute, die sich fragen, ob die westliche Kultur, die europäische und die nordamerikanische, sich von einer Schuldkultur in eine Beschämungskultur entwickelt. Diese Tendenz können wir in weiten Teilen der Welt, der westlichen Welt beobachten. Ich sage nur ein paar Stichworte dazu. Zur Beschämungskultur, Public Shaming. Zeitungen sind voll davon, wie sich politische Gegner gegenseitig beschämen. Mobbing. Das ist oft sehr schwierig, weil bei Mobbing ja nonverbal jemand beschämt wird und fertig gemacht wird. Und mit nonverbalen Botschaften ist es immer schwierig, die überhaupt einzuordnen und zu konkretisieren. Und es braucht lange Zeit, bis man überhaupt in Worte fassen kann, was da überhaupt abläuft. Und Mobbing ist immer auch ein direkter Angriff an die Würde der Person. Das Internet ist ja voll davon. Also übrigens eine Klammer. Ich hoffe einfach, dass das möglichst nicht Einzug in die Gemeinde hält, indem Leute, die eine andere theologische Auffassung haben, dann plötzlich an ihrem Christsein oder Adventistsein oder überhaupt an der Würde, an ihrer Würde in Frage gestellt werden. Im Internet, da kann ein pflichtbewusster Mensch eine Person auf Twitter plötzlich mit unflätigen Worten betiteln. Er greift die Würde an und er tut dies, weil er im Internet kein Gesicht vor sich sieht. Wenn wir ein Gesicht vor uns sehen, dann haben wir wie eine Art Hemmung und gut haben wir diese Hemmung. Wenn wir jemanden ins Auge schauen, dann formulieren wir anders als im anonymen Cyberspace. Und dieses Vorgehen hat schon manchem jungen und erfahrenen Menschen die psychische Gesundheit und sogar das Leben gekostet. Eigentlich sind das Beschämungen und die Folge von Schamverlust, und sie führen zu Schamverlust in der Gesellschaft. Menschen verhalten sich rücksichtsloser und beschämen einander. Und wenn die Scham verloren geht, mangelt es an Rücksichtnahme für andere Menschen. Und daraus entsteht eine nicht zu unterschätzende Negativspirale. Im Wettstreit führt es leichter zu Erniedrigungen. Demütigungen haben wiederum zur Folge, dass die Beschämten in ihrem Stolz verletzt sind. Und diese Kränkungen führen wiederum dazu, dass sie andere beschämen. Mein Predigttitel lautet, wie Jesus entschämt. Der Titel ist ein bisschen herausfordernd und er hat in sich ja auch etwas Widersprüchliches. Und wir sind uns nicht gewohnt, unter dem Blickwinkel der Scham auch über Theologie und Bibel nachzudenken. Wir sind es uns gewohnt, unter dem Blickwinkel der Schuld. Daniel Hell, ein emeritierter gläubiger Professor für Psychiatrie, er hat an der Universitätsklinik in Zürich gearbeitet. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Lob der Scham. Und wir alle spüren ja, wir möchten mit keiner schamlosen Person oder einer unverschämten Person zu tun haben. Das Verletzungspotenzial wäre viel zu groß. Wir fühlten uns schnell missbraucht, ausgenutzt und in unserer Würde als Person in Frage gestellt und gedemütigt. Es gibt keine Kultur, kein Volk, keine Zeitepoche, in der Scham nicht vorkommt. Scham ist mit unserer Existenz verbunden. Ja, wie Jesus entschämt. Nimmt uns Jesus einfach die Scham? Nein. Aber er hilft mit ihr, konstruktiv umzugehen, an ihr zu wachsen und gibt Schutz. Wo entschämt denn Jesus? Jesus entschämt Beschämung. Beschämung entsteht, wenn andere einer Person Schamgefühle einreden, die sie gar nicht zu haben brauchen. Denn sie tun dies, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Vielleicht geht es um Macht, Ideologie oder rechter Glaube, Religion oder einfach ihr eigenes Verständnis von Realität. Das besonders fatale und destruktive sozialer Erniedrigungen, also von Beschämungen, liegt darin, dass die generelle menschliche Abhängigkeit von Mitwelt und Kultur dazu benutzt wird, um jemanden klein zu machen und zur Anpassung zu zwingen. Dort entschämt Jesus. Und dem wollen wir etwas nachgehen. Dazu möchte ich zuerst eigentlich das erste Erlebnis der Scham, von dem die Bibel berichtet, kurz eingehen. Und wir lesen miteinander 1. Mose 3, die Verse 9 bis 13 und 21. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Wenn ich jetzt über Scham rede, dann geht es nicht einfach nur um die körperliche Scham. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Adam und Eva schämen sich. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und es gehen ihnen so langsam die Augen auf. Es dämmert ihnen. Und zum ersten Mal erleben sie, dass sie in der Natur nicht einfach aufblühen können, in diesem schönen Garten, in den sie geschaffen wurden und in den sie Gott gestellt hat, sondern dass sie auch von außen beurteilt werden. Scham zieht die Röte ins Gesicht. Das Herz kann durchaus mal zu rasen beginnen. Eigentlich gehört Scham zu den stärksten unangenehmen Regungen eines Menschen und wer sich schämt, ist im Innersten getroffen, fühlt sich wertlos, ungenügend, vielleicht schuldig. Und kein Wunder, dass es viele Menschen gibt, die am liebsten dieses Gefühl vermeiden wollen. Und dann landen sie in der Prüderie oder auch in der Kränkung und der Wut. Doch wer einmal mit einem schamlosen und unverschämten Menschen zu tun hatte, der weiß, Scham ist ein wichtiges und zutiefst soziales Gefühl. Ich bin letzthin von der Arbeit nach Hause gefahren und habe das Tram genommen. Normalerweise bin ich mit dem Velo unterwegs und es hat zu regnen begonnen. Und ich habe mich aufs Tram beeilt. Und dann komme ich ins Tram und sehe lauter Leute, die mich so komisch anschauen mit den Masken. Aber ich habe keine dabei. Das ist ein komisches Gefühl. Gut, man kann sich sagen, man kann ja mit den Masken geteilter Meinung sein. Ja gut, man kann darüber diskutieren. Aber wahrscheinlich hat's doch einen gewissen Sinn. Und wenn einem dann die Leute so anschauen, ich habe mich dann so irgendwie in die Ecke gedrückt und mich eigentlich geschämt. Aber das hat mir geholfen, dass ich jetzt die Maske nicht mehr so schnell vergesse. Schamgefühl hilft uns, auf Situationen einzustellen und uns adäquat auch vor allem für andere zu verhalten. Scham macht uns darauf aufmerksam, dass mit unserer Psyche oder unserer Seele nicht etwas in Ordnung ist. Unser Selbstverständnis stimmt nicht mehr mit unserem Verhalten überein. Zum Beispiel wie bei Petrus, der dreimal leugnet, oder Noah, der sich betrinkt. Scham bringt unser Selbst, unser Bild von uns selbst durcheinander, weil wir unsere eigenen Vorstellungen nicht mehr entsprechen. Und es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, wie Adam und Eva eigentlich die Worte fehlen, überhaupt auszudrücken, was bei ihnen abgeht. Das Einzige, was sie machen, sie verstecken sich irgendwo. Aber sie können nicht darüber reden, wie es ihnen geht. Adam und Eva erkennen sich. Ohne Selbstbewusstsein übrigens gibt es auch keine Scham. Ein Kind kann dann Scham empfinden oder empfindet erst dann Scham, wenn es sich im Spiegel erkennen kann. Vorher hatten sie gar nicht gemerkt, dass sie nackt waren. Und jetzt fürchten sie sich, das muss schrecklich gewesen sein für sie. Da fällt ein ganzes Bild, eine ganze Vorstellung von dem, wie sie sich gesehen haben und wie sie gedacht haben, wer sie sind, fällt in sich zusammen. Wie reagiert Gott darauf? Es ist sehr interessant, dass er die Initiative ergreift, er sucht sie. Er hat nicht Angst vor Adam und Eva, aber Adam und Eva haben Angst vor ihm. Er sucht sie und dann fragt er, Adam, wo bist du? Das ist eine ziemlich direkte Frage, man kann das auch ein bisschen aufschlüsseln. Adam, was erlebst du gerade? Adam, was geht in dir jetzt vor? Adam, wo positionierst du dich? Wo siehst du deinen Platz? Was erlebst du jetzt genau? Was willst du eigentlich, wenn du dich einfach so versteckst? Adam, wo bist du? Die Reaktion von Adam ist ja spannend. Er hat keine Worte. Gott sucht ihn auf und will mit ihm einordnen und sucht mit ihm das Gespräch. Er will ihn eigentlich zum Reden bringen. Er will ihn dazu bringen, sich zu überlegen, ja, wo bin ich jetzt genau? Was passiert mit mir genau? Was geht in mir ab? Aber er kann nicht reden und will sich verstecken. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich erlebe das immer wieder. Wenn Menschen nicht getrauen, sich Rechenschaft zu geben, was sie erleben, dass sie dann andere beschuldigen. Kennt ihr das? Beobachtet euch einmal. Dort, wo ihr andere am meisten beschuldigt, habt ihr ein Problem und kommt nicht zurecht mit euch selber. Meistens. Ich möchte nicht sagen, nicht immer. Ja. aber meistens. Wenn ihr so euren Dialog über andere oder über andere Personen mal nachschaut, das übrigens aus psychologischer Sicht, wenn jemand über, also zum Beispiel, ich habe ein Ehepaar vor mir, das Ehepaar spricht über den Mann oder die Frau spricht über den, nein, die Frau spricht über den Mann oder der Mann über die Frau, dann habe ich zuverlässigere Aussagen über die Person, die über den anderen spricht, als wo der andere wirklich ist. Ich habe erlebt, wie Menschen ihre Gesichter hinter den Händen vergraben, weil sie nicht gesehen werden wollen, wenn sie erzählen, was sie ihnen passiert ist. Die Frau, die du mir gegeben hast. Und dann richtet sich Gott an die Frau. Wie reagiert die? Die Schlange, die du mir gegeben hast. Genau das gleiche Muster. Gott spricht sie an, um ihnen eine Chance zu geben, die Situation zu verarbeiten und zu verstehen, was mit ihnen geschieht, aber sie können es noch nicht. Und diese innere Zerrissenheit ist manchmal so groß, dass die Person dann einfach Schutz braucht. Einfach Schutz. Einfach einen Mantel, dass sie wieder aufstehen kann. Scham braucht Schutz, damit wir uns ihr stellen können. Schutz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind so in einem kleinen Häuschen, da ist so ein Spazierweg, wo viele, also, oder eine Straße, aber viele wandern dort vorbei oder spazieren dort vorbei. Es gibt Leute, mit denen rede ich über den Zaun, aber ich lade sie nicht in den Garten ein. Es gibt Leute, mit denen rede ich und ich lade sie in den Garten ein und sie können sich irgendwo hinsetzen, aber ich nehme sie nicht ins Haus. Es gibt Leute, die ich schon ein bisschen besser kenne, die lade ich ein und ich führe sie in die Stube. Aber nicht ins Schlafzimmer. Dann gibt es vielleicht sehr nahestehende Personen, denen zeige ich den Wohnraum und auch das Schlafzimmer. Aber nicht den Keller und auch nicht den Estrich. Und es gibt ganz wenige Personen, ich kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die mal in meinem Keller gewesen sind. Ganz wenige. Kaum jemand. Scham braucht Schutz. Und es ist legitim, sich zu überlegen, wie nah lasse ich jemanden an mich kommen? Was zeige ich jemandem und was zeige ich nicht? Scham braucht Schutz und Gott scheint das sehr wohl zu verstehen. Und das Zweite, was er macht nach dem Ansprechen, ist, er gibt dem Menschen diesen Schutzraum. Scham ist in einem gewissen Sinn eine Torwächterin unserer Seele. Scham reguliert Nähe und Distanz, sodass wir uns sicher fühlen können. Und übrigens, ich habe das am Beispiel da mit dem Tram auch ein bisschen erklärt. Scham hilft der Gehirnentwicklung, weil wir dadurch neue Möglichkeiten oder andere Verhaltensweisen uns überlegen, weil wir merken, wir kommen da nicht weiter und es tut uns nicht gut. Scham schützt die eigene Würde und die Würde des anderen. Scham macht mich rücksichtsvoller und macht auch, dass ich authentischer und freier mich bewegen kann. Problematisch wird es, wenn ich das nicht eingestehe. Gott hat gefragt, Adam, wo bist du? Es ist eigentlich interessant, wenn man dann das Alte Testament verfolgt, wie sich das Schamgefühl weiterentwickelt und was es alles produziert. Ein paar Generationen entsteht eine richtig gehende Schamkultur und eine Rachekultur. Wenn du mir etwas machst, dann gebe ich es dir siebenfach zurück. dann wenn du mir etwas machst, dann gebe ich dir 70 Mal zurück. Merkt ihr? Die Dynamik. In Zeiten des Alten Testaments, es gibt da so einige Texte, die reden dann mehr von Ehre und Schande. Dann wird das Schamgefühl gebraucht, um andere zu beschämen und andere klein zu reden. So ein Ehrenmord. Dann ist meine Ehre wieder instand gestellt. Ja. Weil man sich der eigenen Scham vielleicht nicht oder der eigenen Verletzung nicht stellen kann. Das kann auch religiöse Formen annehmen. Es ist übrigens interessant, wenn man das Buch Hiob auf diesem Hintergrund liest. Die Freunde versuchen ihn ja über lange Zeit zu überzeugen, dass er eigentlich irgendwie Schuld auf sich geladen hat, weil ihm das alles passiert ist. Und wenn ich das so paraphrasiere, was der Hiob da sagt, ungeheuer mutig, er sagt, ich schäme mich nicht, weil mir das passiert ist. Ich schäme mich nicht. Kommen wir zu Jesus im Neuen Testament, wie er beschämt. Also ich denke, ich brauche noch etwa 7 Minuten. Ist das okay für euch? Ja? Dann ist es 11:30. Aber ihr seid alle noch dabei und so. Ist alles gut, ja? Okay, gut. Was bei Jesus interessant ist, er durchbricht den ganzen Diskurs um Schande und Ehre. Er verteidigt Menschen, die sich schämen, und attackiert jene, die beschämen. Ich zitiere nochmals Daniel Hell, emeritierter Psychiatrieprofessor des Unispitals in Zürich. Er sagt, die Bergpredigt ist eine einzige Seligpreisung der Beschämten jener Zeit. Jesus entschämt Beschämte. Schauen wir das ein bisschen genauer ein. Und ich denke, wir machen das einfach mal so, dass ich die Seligpreisungen vorlese. Bergpredigt ist eigentlich die Charta, das sind die Grundwerte des Reiches Gottes, die Jesus dort ein bisschen ausführt. Ich weiß nicht, wie ihr, was bei euch abgeht, wenn ihr das Wort selig hört. Es ist ja eigentlich ein Wort, das man heute im Sprachgebrauch nicht mehr so braucht. In der katholischen Kirche wird man selig gesprochen, wenn man das Zeitliche schon eine Zeit gesegnet hat und eigentlich nicht mehr auf dem Boden, auf der Erde und auch im Staub lebt. Und es scheint so, wir verbinden damit so einen Gefühlszustand, irgendwie hat das mit glücklich zu tun. Also man kann den griechischen Begriff, der heißt Makarios übrigens, man kann diesen Begriff schon auch mit glücklich sein übersetzen. Aber es gibt in der griechischen Kultur eine ganz spannende, ein spannendes Bild, bei dem dieser Begriff Makarios gebraucht wird. Und zwar, wenn eine Frau über den Stadtplatz geht, dort, wo der Handel stattfindet und die wichtigen Dinge passieren. Und sie hat einen Mann, ist ein bisschen aus einem Blick einer patriarchalischen Gesellschaft, aber okay, wir lassen jetzt einmal das. Also man kann das natürlich auch umkehren, einfach damit das klar ist, aber okay. Sie hat einen Mann, der Wichtiges für die Stadt vollbracht hat, auf die die Stadt stolz ist, dann heißt es, diese Frau geht Makarios, also aufgerichtet, so, erhobenen Hauptes, geht sie über den Stadtplatz, nicht irgendwie so. Das heißt, Makarios kann auch etwas sehr Dynamisches sein, nicht einfach ein Gefühlszustand, sondern eigentlich eine Bewegung, eine Handlung, wo ich mich aufrichte. Und im Reich Gottes dürfen wir als Kinder Gottes aufrichtig, aufrecht durchs Leben gehen und uns aufrecht bewegen. Man könnte das übersetzen mit richtet euch auf. Und ich lese jetzt mal einfach die Seligpreisungen. Statt selig brauche ich das Wort richtet euch auf. Ja? Matthäus 5, die Verse 3 bis 10. Aufrichten dürfen sich die, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Aufrichten dürfen sich die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Aufrichten dürfen sich die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Aufrichten dürfen sich die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Aufrichten dürfen sich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Aufrichten dürfen sich die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Aufrichten dürfen sich die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Aufrichten dürfen sich die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir dürfen uns aufrichten als Kinder Gottes. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Gott gibt uns dazu einen Schutzraum. Wir dürfen uns aufrichten. Ich möchte gerne noch zwei Beispiele aus den Evangelien kurz ein bisschen erzählen, aus dem Blickwinkel der Scham. Und ich möchte zuerst, diesmal bewusst, zuerst ein Beispiel mit einem Mann erzählen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Frauen besser zuhören oder die Männer. Aber ihr dürft beide zuhören. Nachher ein Beispiel, wo es um Frauen geht. Ich rede zuerst über den Mann schon, ich habe mir das schon überlegt. Unsere Kultur und unsere Geistesgeschichte lebt über Jahrtausende von der Beschämung der Frau. Und wenn Frauen beschämt werden von Männern, heißt das manchmal, dass Männer nicht mit ihrer eigenen Scham zurechtkommen. Darum nehme ich jetzt zuerst ein Beispiel mit einem Mann. Ja? Okay. Frauen und Männer dürfen zuhören. Ich möchte die Begegnung von Jesus mit Zachäus erzählen aus dieser Perspektive. Wenn wir uns das ein bisschen vorstellen. Da kommt Jesus nach Jericho. Die Leute sind auf der Straße. Die Straßenränder sind gesäumt. Der Zachäus, ein eher kleinerer Mann, ich stelle ihn mir ein bisschen untersetzt vor. Ja, ein Mann, der viel Geld gemacht hat auf den Kosten anderer. Nicht ganz immer aufrecht und gerade, ja. Der eigentlich fast ein Verräter ist von den Juden aus gesehen, weil er mit den Römern zusammenarbeitet und ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Und jetzt kommt Jesus. Die ganze Stadt ist da, säumt die Straßen. Und Jesus als kleiner Mann kommt vielleicht auch ein bisschen zu spät im Sinne von, dass die Straßen schon gesäumt sind. Und was macht er? Er möchte Jesus sehen. Was macht er? Er klettert auf einen Baum. Jetzt überlegt euch mal, dieser Zachäus, der geht in die Menge. Und die Leute neben ihm sehen, wie der Zachäus ein bisschen unbeholfen auf diesen Baum kraxelt. Und stellt euch einmal vor, was die Leute denken, wenn der kommt. Ja, du Zachäus. Hast du gesehen, dann? Zachäus ist ja da, was will denn der da von Jesus? Und Zachäus setzt sich dieser Beschämung aus. Weil seine Sehnsucht ihn treibt. Weil er irgendwie Klarheit in seinem Leben haben möchte. Und dann kommt Jesus, er geht da durch. Und dann treffen sich die Augen mit dem Zachäus. Dann bleibt Jesus stehen. Und sagt, Zachäus, zu dir kehre ich jetzt ein. Jesus war ja fast ein bisschen unanständig, so einfach das zu sagen. Ja, wir würden das nicht machen. Aber Zachäus hat's als Befreiung empfunden. Und dann geht Jesus zu ihm nach Hause und dann beginnt Zachäus ihm sein ganzes Leid und sein Leben zu erzählen. Ich habe den Eindruck, Jesus musste ihm gar nicht sagen, du, aber das war nicht ganz richtig, wenn du denen so ein bisschen übers Ohr gehauen hast. Das musste er gar nicht sagen. Der Zachäus beginnt automatisch selber davon zu erzählen. Und so begegnet Zachäus sich selber in seiner Scham, aber in einem Schutzraum. Und Jesus hört zu. Und nachher sagt das ganze Haus, im Hause Zachäus ist Freude widerfahren. Jesus muss ihm nicht mal sagen, was er jetzt zu tun hat. Er macht das automatisch. Ein anderes Beispiel, jetzt von einer Frau. In Zusammenhang mit Männern. Da ist der Pharisäer Simon, der ladet Jesus ein. Und er ladet so alle wichtigen Persönlichkeiten in seinem Dorf ein und sagt, okay, kommt mal, wir schauen mal, was es mit diesem Jesus auf sich hat und schauen mal, worum es da geht und was er wirklich zu sagen hat und ob das hält oder ob das, wie gut das ist. Dann sind sie so in einem so halboffenen, größeren Raum, liegen auf ihren Matratzen, das Essen wird aufgetischt. Und alle wichtigen Personen grüßen Jesus und setzen sich und beginnen gescheit zu parlieren. Ja. Und dann, als der Simon so beginnt, so seine wichtigen Fragen irgendwie abzuarbeiten, die er findet, das ist jetzt wichtig, dass wir das klären mit Jesus oder dass ich das kläre. Und auch zeige, wie viel ich drauf habe und wie viel ich denke, ja. Da kommt eine Frau rein. Zwiespältiger Ruf. Geht zu Jesus. Nimmt ein Salböl. Ein Öl, das gut riecht. Das war früher eine Art Geldanlage. Nimmt ihre Geldanlage hervor und ölt. Es berührt mich immer, wenn ich darüber nachdenke. Und ölt die Füße Jesu ein. Und dann was passiert? Die Männer, was soll die da? Wieder so eine Frau irgendwie, was hat die für einen Gefühlsschwang und was soll das alles? Das ist ja völlig unplatziert. Was soll die da? Übrigens, es ist ganz spannend, man kann ganz viele Episoden mit Jesus anschauen, wo wir merken, dass die Leute um Jesus beschämen. Und Jesus ist der Einzige, der entschämt und der Person wieder Würde zurückgibt. Zum Beispiel, als die Kinder zu Jesus wollen, die Jünger haben gesagt, das hat jetzt keinen Platz, was soll das da? Es ist unangenehm, es gibt viel Wichtigeres. Dann schicken sie die Kinder fort und beschämen sie. Und Jesus sagt, lass sie zu mir kommen. Die Frau, die blutet, die Jesus unbedingt berühren will. Die Jünger weisen sie ab und sagen, was soll das? Du machst ja nur Lärm, das bringt ja gar nichts. Was soll das überhaupt? Und wollen Jesus schützen? Und wie geht Jesus damit um? Da gibt es die Frau am Jakobsbrunnen, die geht nur mittags um 12 den Brunnen holen, Wasser holen beim Brunnen, weil es dann am heißen ist und weil dann die Leute sie nicht in ihren Häusern sind und sie nicht sehen und sie sich den Blicken nicht aussetzt. Was macht Jesus? Er beginnt ein Gespräch mit ihnen. Und das ist ja spannend. Bei Jesus, habt ihr das gemerkt, wird's nie peinlich. Gar nie. Wenn Leute auf ihn zukommen und etwas von ihm wollen, ehrlich von ihm wollen. Ja gut, wir sind noch bei dieser Frau, bei Jesus, ja. Die Pharisäer und die Gescheiten schauen so, was soll jetzt diese Frau? Was soll die überhaupt? Und Jesus lässt das einfach so an sich geschehen. Ganz ruhig. Ganz würdevoll. Er gibt Würde zurück. Und nicht einfach so, dass er sagt, ja, schön, dass du das gemacht hast, sondern er gibt diese Würde auch nonverbal zurück. Das ist viel stärker, als wenn man immer sagt, ich liebe dich, aber die Taten das nicht ausdrücken. Er gibt das mit Taten, drückt er das aus. Ich fasse kurz zusammen. Komme dann definitiv zum Schluss. Jesus fragt uns immer wieder, wo bist du? Was erlebst du jetzt wirklich? Wie ist das wirklich für dich? Wie möchtest du sein? Was bedrückt dich? Er möchte in Dialog treten und möchte uns helfen, dieses eigenartige Chaos in unserem Innern zu entwirren. Das Zweite, Jesus gibt Schutzraum. Das heißt in der Offenbarung, dass Jesus an die Tür klopft. Er stürmt nicht einfach rein und überwalzt unseren Privatraum. Er möchte eingeladen werden. Er respektiert unseren Schutzraum. Und das Dritte, Jesus entschämt dort, wo wir beschämt wurden, sogar in aller Öffentlichkeit. Er gibt uns die Würde als Kinder Gottes zurück. Und bei Jesus wird es nie peinlich. Ich wünsche euch, dass ihr das mit Gott, aber auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder erlebt. Amen.